Bremen 2 Gesprächszeit.
Am Beispiel meines Bruders, Rot oder Der Freund und der Fremde, sollte es bei Ihnen noch nicht klingeln, wenn ich diese Romantitel nenne, dann aber bestimmt, wenn ich die Liste um diese Bücher erweitere. Rennschwein Rudi Rüssel und die Entdeckung der Currywurst. Zu Gast in der Gesprächszeit ist der Schriftsteller Uwe Timm. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie haben viele Romane, Novellen, Essays, Kinderbücher und Drehbücher geschrieben und Sie schreiben ja auch schon seit Ihrer Kindheit. Gibt es eigentlich manchmal einen Tag, an dem Sie denken, heute nehme ich mal keinen Stift zur Hand, notiere mir gar nichts, ich gebe mir heute schreibfrei?
Ja, die ergeben sich natürlich solche Tage, aber so bewusst mache ich das eigentlich nicht. Also das ergibt sich aus dem Zusammenhang, was ich tun muss an dem Tag, nicht? Aber meistens ist doch immer so ein Augenblick, dass ich irgendwas notiere oder ja, mir einen Satz niederschreibe. Also das begleitet das Schreiben, kann ich wirklich sagen, begleitet mein Leben. Das ist mal ganz intensiv und dann geht das über Stunden und konzentriert und manchmal dann sind das nur so kleine Sprünge. Aber wichtige auch, das sind dann meistens irgendwelche Notizen.
Auch durch die Verfilmung von Die Entdeckung der Currywurst ist die Currywurst bis heute in aller Munde und in vielen Bücherregalen. In welcher Form erinnert denn bei Ihnen zu Hause dieser Roman an den großen Erfolg? Hängt im Treppenhaus ein Filmplakat, steht eine Bronzeskulptur im Arbeitszimmer?
Ja, aber Sie haben schon recht, im Treppenhaus hängt ein Foto, ein großes Foto, das vergrößert worden ist, das ein Journalist in Berlin gemacht hat. Da esse ich gerade eine Currywurst und blicke da mit einem etwas kritischen Blick drauf.
Mögen also, das Sie ist Currywurst, sehr schön. Herr Timm?
Ja, doch, ja. Also wenn sie gut sind, nicht? Und es gibt wirklich gute Currywurststände in Berlin, in Hannover auch oder Hamburg, keine kenne ich jedenfalls hier in München.
Wir wollen über Lust und Leiden Ihres Schreiblebens sprechen, über eine Kindheit, die nach Hafen roch und über eine Jugend zwischen Nerz und Nutria-Pelz. Außerdem wird zu klären sein, was einen gebürtigen Hamburger und inzwischen überzeugten Münchner antreibt, Werder-Fan zu sein. Ich bin Katrin Krämer und freue mich auf das Gespräch mit Uwe Timm, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Der Schriftsteller Uwe Timm ist unser Gast. Wir sprechen ein paar Tage vor Ihrem 80. Geburtstag miteinander. Und Ihre Geburtstage, Herr Timm, feiern Sie ja gerne in Italien, weil Sie weit weg wollen vom Trubel der Gratulanten in München. Oder warum ist das so ein Ritual?
Der Grund ist einer, der weit bei mir in der Kindheit zurückreicht. Ich habe als 6-7-Jähriger zum ersten Mal eine Apfelsine gegessen und zwar bewusst gegessen. Alle Menschen oder die meisten wissen nicht, wann sie die erste Apfelsine gegessen haben, aber ich weiß es genau. Denn das war damals nach diese wirklich harte Nachkriegszeit. Und mein Vater kam in die Küche, in diese ungeheizte Küche, wo mehrere Familien auch saßen, und legte eine wunderschön leuchtende, orange leuchtende Frucht auf den Tisch. Und ich habe die genommen und gerochen und wollte reinbeißen und alle lachten. Und dann hat eine Frau Scholle, die dort auch wohnte, diese Frucht genommen, aufgeschnitten. Und dann lag die da wie eine Blüte und schmeckte auch wunderbar. Und deshalb habe ich mir gesagt, da wo diese Früchte wachsen, da möchtest du mal hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ja auch 2 Jahre in Rom gelebt.
Ja, also eine orangenselige Kindheitserinnerung. Die Erstberührung mit einer leuchtenden, duftenden Südfrucht im nachkriegsgrauen Hamburg ist die Grundlage für Ihre Italien-Sehnsucht. Und Sie sagen es eben, 1981 sind Sie für 2 Jahre nach Rom gegangen, um dort zu leben und zu schreiben. Einen Roman haben Sie meines Wissens aber ja noch nicht in Italien spielen lassen. Warum nicht?
Das ist richtig. Also wir haben da 2 Jahre auf eigene Kosten gelebt und das war wirklich überwältigend. Und ich habe, also überwältigend in der Erfahrung, also ich war nicht mehr mit der Autorenedition, die ich mit herausgegeben habe, verbunden und aus diesem ganzen politischen Clinch heraus und habe erlebt, wie ganz anders diese Mentalität in Rom der Italiener ist, diese auch Leichtigkeit, die Gesten, die Details, die man erlebt, Gerüche, Geschmack natürlich, das Essen, Freunde, die sich um die Kinder kümmerten. Also es war etwas ganz Wichtiges, nämlich diesen Alltag ganz anders zu sehen und auch so eine Dinglichkeit zu bekommen, also die ich auch beschrieben habe. Und es gibt so ein Buch, also das ist, handelt von Rom, von dieser Zeit in Rom, die sehr aufregend, karg war.
Die römischen Aufzeichnungen, so genau. Eine Art Tagebuch.
Ja,
ein Roman, ungefähr. Das wollten Sie nicht, konnten Sie nicht, warum nicht?
Ach, ich glaube, das war einfach wichtig, Distanz aus vielen Gründen zu kriegen. Also ich habe da, ja, das ist eine gute Frage, jedenfalls nicht groß Prosa geschrieben. Ich habe an einem Drehbuch gearbeitet für Morenga, der dann auch verfilmt wurde, der Roman Morenga. Ich weiß nicht, ich war so okkupiert von der Stadt.
Und das Alltagsleben, wie das war, das kann man eben nachlesen in diesem Buch Römische Aufzeichnung. Sie haben gelebt in der Via Gradisca,
ja.
Nummer 13. Und das war alles auch gar nicht so einfach, denn Sie hatten kleine Kinder und mussten arbeiten. Das Leben war nicht so einfach. Sie sind, glaube ich, auch mal überfallen worden, oder? Gleich am Anfang.
Ja, das gehört natürlich mit dazu. Also es hört sich wie ein Klischee an, aber ich bin tatsächlich, als ich da so ganz entspannt saß, von drei Frauen überfallen worden, die bettelten. Und als ich nicht kein Geld hatte und so, da rupften die mir die ganzen, ich hatte auch so ein Hemd an, was man natürlich nicht tun sollte. Das war natürlich dumm, wissen Sie, so ein Hemd mit Brusttaschen, also so wie die Touristen das oft tragen. Und da flogen die Knöpfe weg, aber ich habe das Geld tapfer verteidigt.
Sie haben geschrieben in Römische Aufzeichnung, eine solche Distanz, die haben Sie ja gesucht, haben Sie erzählt, eine solche Distanz zu München hätte ich auch in Brüssel und Stockholm finden können, aber nicht diese Nähe zu mir selbst. Sind Sie also ein verkappter Italiener, den Sie da in sich gefunden haben?
Ja, es ist merkwürdig. Ja. Ich vermute mal, dass das so eine alte Sehnsucht ist, die so in der Kindheit sich schon gebildet hat. Ich bin auch nach München gegangen, das war ein Grund, weil ich die Vorstellung hatte, dass das die sehr italienische Stadt ist. Auch eine falsche Vorstellung. Ich habe in meiner Jugend gesehen, dass es da Palmen auf der Straße gibt. Die gibt es natürlich nicht oder die werden rein und rausgetragen, wie in Hamburg auch am Alsterpavillon. Aber was ich denn hier in München gefunden habe und was mich auch fasziniert hat, ist dieses Leben, das draußen geführt wurde. Die Cafés, die Restaurants, das war damals 1963 eben schon ganz verbreitet, was jetzt heute auch sicherlich in Bremen und in Hamburg gemacht wird, dass man stärker draußen sitzt, sich nach draußen begibt.
Ja.
Und das war eben sehr ausgeprägt in München. München ist eine sehr italienische Stadt, auch vom Barock her, Theatinerkirche. Die Feldherrnhalle, also es sind ja viele Zitate, Architekturzitate in dieser Stadt zu finden. Nicht? Und es gab damals auch sehr viele italienische Restaurants, also schon damals.
Wenn Sie an den Start in Ihr Leben denken, macht Sie eigentlich die 80 wehmütig, dankbar, staunen Sie darüber?
Also ein bisschen staune ich darüber, denn das Sonderbare ist, ich glaube, das geht vielleicht vielen Menschen so, dass ich mich so innerlich eigentlich jünger einschätze. Also mir geht es auch ganz gut. Also ich habe keine Beschwerden, kann gut laufen immer noch, kann die Treppen rauf und runter steigen, puste nicht. Aber es ist was anderes. Ich glaube, wir alle haben so einen Zeitrabatt in uns. Und der kommt daher, dass man als Kind irgendwann mit 6, 7 erst lernt regelrecht oder zu wissen lernt, was tot ist und bis dahin weiß man das nicht. Und diese 6, 7 Jahre, die bleiben uns, also mir jedenfalls, auf geheimnisvolle Weise erhalten. Also, dass ich mich irgendwie immer innerlich so runterrechne. Es ist sonderbar, ja.
Würden Sie sagen, dass sich Ihr Schreiben verändert hat im Laufe der Jahre?
Das ist immer selbst natürlich nicht so leicht zu sagen. Ich denke schon, also bestimmte Dinge, die sind leichter. Also, ich habe sicherlich eine größere Übung, also methodisch an meine Stoffe heranzugehen und an meine Figuren. Also da hat man einen gewissen Erfahrungsschatz. Ich denke mal, so ein Roman wie Morenga, den ich von 74 bis 78 geschrieben habe, der ähnelt in bestimmten Dingen, also im Stil, in der Sprache, auch in den verschiedenen Sprechakten, das sind ja immer Zitate, es ist Montagetechnik, auch diesem letzten Roman Ikarien, also so nach meinem Gefühl. Da sind ja auch Montagetechnik spielt eine Rolle, nicht? Und dass unterschiedliche Sprechakte da sind, unterschiedliche Sprachen aufgenommen werden, Dokumentarisches aufgenommen wird, zitiert wird, also dass das nicht plan erzählt wird, sondern auch nicht chronologisch erzählt wird. Also diese Dinge, die sind ähneln sich vielleicht, aber wie das in der Mikrostruktur der Sprache aussieht, das Das muss man, glaube ich, muss man mit fremdem Blick sehen.
Zu untersuchen vielleicht noch. Eine Konstante ist auf jeden Fall Ihr Schreibtisch in Ihrer Münchner Wohnung mit Blick, glaube ich, auf die Baumwipfel des Englischen Gartens. Ein Schreibtisch, der schon mit Ihnen gereist ist. Ihr Glücksbringer-Schreibtisch nennen Sie ihn. Was macht den so besonders?
Nun, das ist eine Platte, eine wunderschön polierte Holzplatte, die ich vor, weiß gar nicht, also ich glaube auf dem Moringa habe ich schon zum Teil darauf geschrieben, gekauft habe, die auf zwei Böcken steht. Das ist ein italienisches Design. Damals waren wir noch nicht in Italien, als ich diese Platte hatte. Und die ist so hell, das ist ein helles Ahornholz poliert. Und den habe ich tatsächlich mit nach Italien geschleppt. Und den habe ich auch mit nach Herrsching geschleppt, wo wir gewohnt haben eine Zeit lang. Und der hat mich immer begleitet. Das ist ein sehr schöner Schreibtisch. Ich glaube, der würde Ihnen auch gefallen, wenn Sie ihn sehen.
Das klingt wie eine gute Denkfläche, eine gute Projektionsfläche, wenn der glatt, so stelle ich mir vor, ist glatt ist und hell.
Ja, das ist gut gesehen. Der ist normalerweise auch leer, bis auf einige Details. Ich habe da drauf so einen kleinen Buddha, den man mir geschenkt hat, stehen. Einen silbernen kleinen Buddha, den man mir aus Indien mitgebracht hat. Und ich habe darauf stehen ein ganz merkwürdiges ein etruskisches Fruchtbarkeitsstück. Also so ein, ja, ich will es beschreiben. Es ist nämlich in den Quellen in Veji haben die Frauen, wenn sie Kinder haben wollten, diese Details, das sind nämlich Uteri, aber so abstrakt, dass in der Regel, wenn ich das Freunden zeige, immer nur die Gynäkologen das richtig erkennen können. Die anderen raten rum und das ist aus Ton und klein und hat so eine Öffnung, die gefällt und ist also ein wunderbares Stück. Das habe ich antik ganz reell kaufen können damals in Rom und das ist, wenn man so will, Fruchtbarkeitsfetisch.
Also so ein paar Inspirationsstücke gibt es da und an diesem Schreibtisch sind viele wunderbare Romane und Erzählungen entstanden. Und wie das alles angefangen hat mit Ihnen und der Entdeckung der Sprache und der Schrift, das wollen wir gleich erfahren. Unser Gast in der Gesprächszeit ist der Schriftsteller Uwe Timm, der gelernter Kirschner ist, ein ausgestorbener bzw. aussterbender Beruf. Herr Timm, haben Sie noch einen Pelzmantel zu Hause?
Nein, haben wir nicht mehr. Ich habe so eine Lammfelljacke, aber die kommt nicht aus
alter Zeit. Zählt nicht. Nein. Und im Fall der Fälle, könnten Sie die noch reparieren?
Doch, ja. Also das verlernt man nicht. Das ist ja das Schöne am Handwerk, dass bestimmte grundlegende Arbeitsformen, die hat man so internalisiert, dass man die wirklich beherrscht. Nicht? Die komplizierteren Sachen, das sind dann zum Beispiel, wenn man Schnittmuster macht und dergleichen, da gibt es dann also bestimmte auch Berechnungen. Da müsste ich mich wieder reinarbeiten. Aber diese anderen Sachen, die rein handwerklichen Sachen, die, denke ich, habe ich für immer internalisiert.
Ja, und Sie waren ja sehr begabt in diesem Handwerk. Sie haben sogar Auszeichnung, glaube ich, bekommen als Landesmeister der Kirschner Gesellen oder so tolle Dokumente gibt es von Ihnen. Und von Schriftstellern hat man doch eher die Vorstellung, die haben nur beim Schreiben keine zwei linken Hände. Sind Sie zu Hause auch derjenige, der die Löcher bohrt und Lampen aufhängt, weil Sie handwerkliches Talent haben?
Ich bin ja ehrlich, muss es sein.
Bitte.
Nein. Das hat so ein wenig meine Frau übernommen und vor allen Dingen auch unser Sohn, der sehr begabt ist, der kommt, der ist ja Journalist und lebt in Berlin, der Tobias Timm, wenn der nach München kommt, dann ist er immer angehalten, bestimmt ist, oder macht es, fragt auch, repariert. Vor allen Dingen ist er derjenige, der sich in der Technik des Computers auskennt. Also wir sind, meine Frau und ich, die übersetzt ja meine Frau, auf ihn regelrecht angewiesen. Es gibt viele Notanrufe, wo er uns helfen muss, wenn irgendwas abgestürzt ist.
Oder also gesegnet sei Tobias an dieser Stelle. Sie haben mal gesagt, dass es Parallelen gäbe zwischen der Kirschnerei und dem Schreiben, weil man mit Einzelteilen und Versatzstücken arbeitet und daraus dann das große, flauschige Ganze fertigt?
Ja, ich meine, diese Einzelteile, die sind zumindest bei mir ist das so im Schreiben. Ich sagte ja schon, es ist das Prinzip der Montagetechnik, die so mein Schreiben bestimmt. Also nicht dieses durchgehende Erzählen, sondern dass das immer wieder montiert ist. Einzelne Teile, Versatzstücke da drin sind, die ihre eigene Bedeutung haben. insofern ist da eine bestimmte Ähnlichkeit da, nicht? Und der Sennett, dieser Philosoph und Soziologe, der amerikanische, der hat also sehr früh ja darauf hingewiesen, wie sehr also im Handwerk das Künstlerische auch schon festgemacht ist, liegt, nicht? Und dieses Handwerkliche ist tatsächlich so die Basis, nicht? Von der aus man dann allerdings ganz neue Formen entwickeln kann, was im Handwerk, also im handwerklichen Arbeiten nur begrenzt möglich ist, nicht? Aber da ist zumindest das sicherlich der Fall. Allerdings sind meine Texte dann nicht ganz so flauschig. Das sind nur die Kinderbücher, glaube ich. Die anderen, die sind dann eher hart, nicht? Und sind nicht so weich, verbinden das ja nicht mit Fell.
Kommen wir noch drauf. Der Beruf, der war ja von Ihnen weniger selbst gewählt, als vielmehr notwendig geworden, weil Ihr Vater Hans nach dem Krieg ein Pelzgeschäft betrieben hat, auch eher aus Zufall. Und geplant war natürlich, dass Sie dann in die Firma einsteigen. Pelze Tim, das war eine erste, aber keine alteingesessene Adresse im feinen Eppendorf, glaube ich. Denn auch Ihr Vater hat sich das Kirschnern selbst beibringen müssen.
Ja, der hatte auch diesen Beruf auch nicht gemocht. Also er hat sich das selbst beigebracht. Er hat eine Nähmaschine in den Trümmern gefunden, 1945, hat die geölt, entrostet und hat dann angefangen, die Kirschnerei zu betreiben und hat das mit einem Buch, das hieß, glaube ich, Der deutsche Kirschner, das war ja damals alles sehr national, hat er dann die ersten Mäntel hergestellt und hat sich das buchstäblich selbst beigebracht. Und die Firma, das ging gut, also der hatte nachher 16, 17 Angestellte. Dann aber kam dieser Punkt, wo sein Wissen nicht mehr ausreichte. Und das war die Zeit, als auch die Pelzmäntel billig wurden, in den Kaufhäusern gekauft wurden. Und da war das Geschäft also sehr gefährdet und war auch verschuldet. Aber dann ist er gestorben. Aber zum Glück muss ich sagen, was ich auch immer verflucht habe, hatte ich den Beruf gelernt und konnte das dann mit meiner Mutter und mit meiner Schwester entschulden. Und als ich das dann geschafft habe, als das Geschäft wieder schuldenfrei war, bin ich ans Braunschweig-Kolleg gegangen und endlich konnte ich machen, was ich wollte.
Das war ja wirklich immer das große Ziel dann auch. Und dieses Vater-Sohn-Verhältnis, das war ja nicht so ganz ohne. Sie waren, glaube ich, eher so ein verträumtes Kind. Der Vater, ja, deutsch-national eingestellt, preußisch streng, harte Erziehungsmethoden. Und die Mutter war, glaube ich, eher so das ausgleichende Familienmitglied. Anna stammte aus einer wohlhabenden Familie, einer Hutfabrik-Dynastie. Ja, und Sie beide hatten ein ganz liebevolles Verhältnis miteinander. Ja. Und hat auch vermittelt zwischen Vater und Sohn, wenn es schwierig wurde?
Ja, unbedingt. Also das muss man sagen, das ist ein Glücksfall, also den ich habe, dass ich wirklich eine ganz wunderbare, liebevolle Mutter hatte, also die in der Lage war, also diese Emotionalität also zu geben, nicht? Während der Vater wirklich sehr streng war und preußisch ausgerichtet war, war da so eine unbedingte Liebe, die man braucht, auch als Kind, nicht? Und bei allen Problemen, und da gab es sicherlich also auch für mich viele Probleme, also in der Auseinandersetzung mit dem Vater, war das so ein Hafen, wo man sich ganz sicher darauf verlassen konnte. Also das ist das große Glück.
Und apropos Hafen, ganz wichtig war für Sie, glaube ich, die Schwester des Vaters, Tante Grete. Die lebte in skandalöser zweiter Ehe im Gängeviertel in Hamburg. Und da haben Sie das Gegenteil des kleinbürgerlichen Lebens erfahren, wie Sie es von zu Hause kannten. Und da waren Sie ja verbotenerweise oft zu Besuch. Was zog Sie da immer wieder hin?
Naja, da wurden die Geschichten erzählt, die zu Hause nicht erzählt wurden. In dieser Küche von dieser Tante Grete, da saßen ständig Gäste, also die so aus der Umgebung kamen. Und das hing damit zusammen, dass Tante Grete über den Schwarzmarkt Kaffee und Zigaretten verfügte. Und deshalb trafen sich die Leute dort. Und da waren also Schauerleute und Eva-Führer und
also die ganzen Hafenleute.
Ganzen Hafenleute und natürlich auch so die Frauen, die anschaffen gingen. Also nicht diese ganz Professionellen, sondern die so was dazu verdienten und sich an die Straßenecke stellten. Und die erzählten sehr offen. Da wurde eben alles erzählt, was zu Hause, ich bin zu Hause nie aufgeklärt worden, aber da bin ich radikal aufgeklärt worden. Und das ist auch ein Glück. Und zwar so aufgeklärt worden, dass mir seitdem nichts mehr fremd ist. Und dazu gehörte natürlich, dass ich in dieser Küche saß und einfach nur zuhörte und keine Fragen stellte. Wenn ich Fragen gestellt hätte, hätten die Gespräche abgebrochen. Also ich war Zuhörer.
Und Sie haben sich unsichtbar gemacht dann.
Ja, ich war sozusagen, wurde langsam unsichtbar. Ja.
Ihr eigenes Leben ist sehr romantauglich, das hören wir schon. Und viele der Geschichten, die Sie erlebt haben und viele der Menschen, die Sie kannten, tauchen auch in Ihren Büchern auf. Man könnte sagen, der Timsche Erzählkosmos wimmelt vor Verwandtschaft.
Ja, da ist wirklich was dran. Also das geht viele, viele Teile oder auch Romane, die reichen in ihren Figuren oder in den Konstellationen oder in den Situationen in diese Zeit der Kindheit zurück. Ja. Auch die Entdeckung der Currywurst, die ist ja davon getragen und bestimmt regelrecht.
Ja, und in der Timschen Bücherwelt tummeln sich auch viele Tiere, wie zum Beispiel Rennschweine, Zugmäuse und Piratenamseln. Darüber und über die Entdeckung eines gut gewürzten Kultschnellimbissgerichts sprechen wir auch noch mit Uwe Timm in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Schreiben war ein lang gehegter Traum von Uwe Timm. Mit ihm reden wir heute anlässlich seines 80. Geburtstags. In der Schule hagelte es Häme vom Deutschlehrer wegen der vielen Rechtschreibfehler. Der hat sie sogar vor der ganzen Klasse bloßgestellt. Das hat sie aber nicht entmutigt.
Das nicht, aber es hat mich sehr verletzt. Und es gehört mit dazu, dass ein Schüler, dessen Name ich für immer behalte und immer nenne, der hieß Hüller, dem Lehrer widersprach, was damals sehr ungewöhnlich war, und versuchte dem Lehrer zu erklären, der gerade einen Aufsatz, den ich mit Inbrunst geschrieben hatte, verrissen hatte und vorgelesen hatte, auch noch, um mich lächerlich zu machen. Und dieser Hüller, der versuchte, dem Herrn Blumenthal zu erklären, was ich wohl gemeint haben könnte. Und ich denke immer, das ist mein erster Leser gewesen, mein erster geneigter Leser, der versucht hat, das zu verstehen, was ich da zu Papier gebracht habe. Das war natürlich völlig am Thema vorbei, aber sehr eigenwillig. Und ja, da hat dann Herr Blumenthal nur gesagt, Ruhe, hinsetzen und fünf.
Jetzt wissen wir auch, wie der Deutschlehrer heißt. Im Gegenteil, Sie haben eben tatsächlich, also im Gegenteil von sich entmutigen lassen, Sie haben sich mit 12 schon einem Roman gewidmet. Den haben Sie, glaube ich, unter der Schulbank geschrieben, während des Unterrichts. Einen historischen Hamburg-Roman, gibt es den noch?
Also es gibt ein paar Seiten, die habe ich wiedergefunden. Ja, das ist nicht weit gediehen. Ich weiß nicht, ich hatte damals, glaube ich, auf Seite 26 oder so bin ich dann stecken geblieben. Unter anderem auch, weil der Lehrer dann merkte, dass ich da irgendwie unter der Schulbank schrieb. Und ich habe ein paar Seiten wiedergefunden. Die sind auch sogar mit Zeichnungen illustriert, weil ein Mitschüler, den hatte ich dazu bewegt, Zeichnungen zu machen. Der konnte sehr gut zeichnen. Also die gibt es noch.
Sie waren auch gut beim Geschichtenball auf dem Schulhof. Was war das für ein Spiel?
Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das ist so ein Spiel gewesen, da stellte man sich an die Wand und man warf immer den Ball an die Wand und erzählte dabei eine Geschichte, irgendeine ausgedachte Geschichte oder eine gehörte Geschichte. Und das war ein Spiel, das sehr stark die Mädchen spielten, und ich habe da immer gern mitgespielt, und wenn der Ball hinfiel beim Erzählen, dann musste ein anderer weitererzählen. Und ja, ich glaube, ich habe ganz gut erzählt, denn wenn andere dran kamen, dann haben die immer schnell den Ball fallen lassen, sodass ich weitererzählen musste.
Also Sie waren ein geschätzter Fabulierer dann doch schon. Ich glaube, gab es nicht einen Großvater, der Kapitän war, der auch Kap Horn umsegelt hat und der sehr viel und sehr gut Seemannsgarn spinnen konnte?
Ja, natürlich. Der hat natürlich auch erzählt. Also das kommt auch daher, ob das nun Seemannsgarn war, was da war oder nicht war. Das kann ich gar nicht mal entscheiden. Aber eigentlich hat auch meine Mutter, also auch die Großmutter, auch mein Vater, die haben alles sehr gut erzählt. Also das ist eher zurückgegangen. Also ich staune immer wieder, wie sehr das mündliche Erzählen, das ja auch höchst kunstvoll sein konnte und war auch, wie das zurückgegangen ist. Das hat sehr nachgelassen. Also die Küche war immer der Ort, wo erzählt wurde. Und da gab es eben Menschen, die besonders gut erzählen konnten, ältere Menschen, ganz spannende Geschichten erzählen konnten.
Also das lernen wir eigentlich jetzt nochmal daraus, dass es sehr wichtig ist, sich mit Kindern hinzusetzen und zu erzählen, weil das prägt, das sind Geschichten, die bleiben, das regt die Fantasie an. Sie waren aber nicht nur der Nerd und Außenseiter mit dicker Brille, der immer die Nase in ein Buch steckte, sondern sie haben auch abenteuerliche Entdeckungsfahrten mit Schatzsuche unternommen auf eine Elbinsel mit einem Freund und einem kleinen alten Boot.
Also wir haben eine Fahrt gemacht zum Schweinesand und da ist das Boot leckgeschlagen. So, das ist der Hintergrund für die Geschichte, die ich meinen Kindern erzählt habe wieder. Nicht? Also die Kinder wollen ja Geschichten hören und die können ja also nicht genug Geschichten bekommen, wenn man die auch selbst findet. Und ich habe diese erzählten Geschichten dann aufgeschrieben und daraus sind dann Kinderbücher entstanden. 4 Kinder, 4 Bücher, die Zugmaus, Piratenamsel, Rennschwein Rudi Rüssel und der Schatz auf Pagensand. Und alle sind für ein bestimmtes Kind erzählt worden, wo auch ein bestimmter Kontext zu dem Kind da ist, von dessen Interessen was dieses Kind gern mochte oder sich wünschte. Und das ist damit eingegangen. Ich habe dann auch diese Geschichten den Kindern vorgelesen und die durften dann auch korrigieren, bevor sie veröffentlicht wurden. Und wissen Sie, was die Kinder meistens korrigiert haben wollten?
Na?
Namen. Weil irgendwie, wenn einer Klaus, sagen wir mal, hieß, nicht, und sie hatten irgendjemanden in der Klasse, der Klaus irgendwie so unangenehm war, dann wollten sie den Namen nicht. Da musste ein anderer Name eingesetzt. Das waren nun die kleinsten Sachen und kein Problem mehr.
Sie haben dann in Braunschweig, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, am Kolleg studiert und haben sich da auch in die Welt des Wissens reingesetzt, haben Benno Ohnesorg kennengelernt, er wurde ein enger Freund. Sie haben sich gegenseitig Gedichte vorgelesen, die Sie beide geschrieben haben. Und er ist ja dann umgekommen 1967 bei der Anti-Schah-Demonstration in Berlin. Da haben Sie in Paris davon erfahren, von diesem Tod aus dem Radio und waren, glaube ich, auch ziemlich geschockt, weil sie immer dachten, sie treffen sich nochmal wieder und werden vielleicht als Schriftstellerkollegen nochmal durchs Leben gehen zusammen.
Ja, genau, das war die Situation im Braunschweig-Kolleg, haben wir 2 Jahre zusammen unser Abitur nachgemacht, man wohnte dort auch, das war so ein Stipendium, das man bekam, war eine sehr schöne Zeit und er ist mein, wenn ich jetzt von dem netten Hüller absehe, er ist eigentlich mein erster Leser gewesen, dem ich meine Gedichte zum ersten Mal gegeben habe und die ich ihm zum Lesen gegeben habe oder selbst vorgelesen habe. Und so hat er das auch gehalten und so haben wir uns gegenseitig ausgetauscht. Und ich dachte, er ist ein sehr, sehr begabter Junge gewesen, der auch sehr gut malen konnte und der sehr nachdenklich und sehr genau und eher zurückhaltend war. Ich habe immer gedacht, dass er ein wirklich bedeutender Lyriker wird. Und deshalb war ich umso überraschter, als ich in Paris studierte, plötzlich hörte, dass er erschossen worden sei bei dieser Anti-Schah-Demonstration in Berlin am 2. Juni 1967.
Ja, die Geschichte haben Sie in Ihrer Erzählung Der Freund und der Fremde verarbeitet. Berühmt geworden sind Sie mit der Novelle Die Entdeckung der Currywurst und dem Kinderbuch Rennschwein Rudi Rüssel. Und wie ein Buch von Uwe Timm überhaupt entsteht, das frage ich ihn gleich. Mit Uwe Timm spreche ich über sein Leben als Schriftsteller. Heute wird er 80. Wenn Sie im intensiven Schreibprozess sind, dann fühlt sich das an, als seien Sie wie in einem Tunnel. Das haben Sie mal so gesagt. Ist das denn beklemmend oder vor allem ein Zustand, der Glücksgefühle hervorbringt?
Genau genommen beides. Also das kann sehr beklemmend sein und es baut sich so ein sehr starker Druck auf. Aber es gibt auch immer wieder so wirklich beglückende Momente, wenn etwas gelungen ist, wenn man wieder sieht, wie eine bestimmte Situation sich öffnet, wie bestimmte Probleme, wo es hakte, dann plötzlich sich lösen und man wieder neu schreiben kann. Also es ist wirklich beides. Es ist auf der einen Seite setze ich mich selbst auch sehr unter Druck und schreibe immer wieder um und um. Es gibt 6, 7 Fassungen von den Romanen, von den Novellen, also die ich auch ganz umschreibe, aber dann eben auch immer wieder Satz für Satz. Nicht? Das muss auch gut klingen. Nicht? Also ich höre meine Stimme beim Schreiben im Kopf mit einer Kopfstimme schreibe ich. Und das heißt immer, wenn ich geschrieben habe oder mir zuhöre, immer nein, 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 10, 20 Neins und dann ein Ja und dann stimmt es. Dann ist der Satz gut, dann ist der Absatz gut, die Seite gut, das Kapitel gut. Also so ist dieser Schreibprozess. Das ist eine ständige Korrektur. Aber die beides natürlich in sich trägt. Einmal das, was man so kognitiv als Annäherung schreiben will und gleichzeitig verbunden damit auch ein bestimmter Rhythmus, ein Klang, also der bestimmt ein Melos der Sprache, dass das stimmen muss. Beides zusammen. Wenn das zusammenkommt, dann ist es eben, dann kann ich sagen, es ist gut.
Sie haben auch mal gesagt, ich schreibe immer so, dass ich den Schluss nicht weiß. Das hält die Spannung aufrecht. Müssen Sie sich denn selbst überraschen beim Schreiben?
Ja, der Text hat ja auch oft seine eigene Logik, dem man folgen muss, nicht? Also am Anfang hat man alle Freiheiten, nicht? Also da probiere ich auch viel aus, also auch aus welcher Perspektive ich erzähle, also wie auch sprachlich. Also gibt es sehr viele Anfänge, bis ich merke, genau das ist jetzt der richtige Anfang. Und je weiter man schreibt, desto mehr kommt man in Zwänge. Das ist grundsätzlich so. Ich glaube, das geht jedem so. Man kann nicht einfach dann beliebig nach 100 Seiten irgendwie jetzt sagen, jetzt geht das Ganze anders weiter. Nicht? Es sei denn, dass es geplant ist, dass es solche Schnitte gibt. Aber von der Logik des Textes her ist das nicht möglich. Also man ist in einem gewissen Zwang. Und das Geheimnisvolle für mich ist, dass das Ende sich ganz notwendig einstellt. Also auch bei beispielsweise, wo das Ende ja deutlich und klar war, beim Buch am Beispiel meines Bruders, der Tod dieses Bruders, der wesentlich älter war, sich zur Waffen-SS freiwillig gemeldet hatte und dem die Beine weggeschossen wurde und der dann im Lazarett starb, wusste ich nicht, wie das Ende aussehen wird. Aber dann, nachdem ich das Buch durchgeschrieben hat, gab es ein ganz notwendiges Ende. Und ich denke, das ist auch richtig und gut so.
War das das schwierigste Buch, das Sie geschrieben haben?
Ja, also natürlich, die anderen sind auch schwierig, aber es war insofern schwierig, weil ich dann doch auch so in meine Familiengeschichte und auch in meine Biografie hineinsteigen musste, nicht? Und vieles mir dann auch deutlich und klar wurde. Und natürlich auch diese Situation, dass man sieht, wie dieser Junge, der sich mit 18 Jahren da freiwillig gemeldet hatte, wie der genau genommen gar kein Leben geführt hat. Also der war Pflicht und Gehorsam und Tapferkeit. Und wenn man sein Tagebuch, das ja immer wieder zitiert wird, liest, dann ist es erschreckend, dass eine Inventur der Gewalt und des Tötens ist. Nicht? Mhm. Und die Bereitwilligkeit auch des Tötens, nicht auch er, nicht? Der dann schreibt irgendwie 71 Meter oder 74 Meter, Ivan raucht Zigarette, ein Fressen für meinen MG. Also wie kommt diese Sprache, wie kommt dieses Bewusstsein zustande? Das ist schon ziemlich, ziemlich hart gewesen, also auch für mich, also das nochmal so
durchzuleben wahrscheinlich und sich dem auch sehr stark auszusetzen. Ein Thema, vor dem man ja eigentlich erstmal davonlaufen will, am liebsten.
Ja, das ist immer nur so abstrakt gewesen. Ich habe ja auch lange Jahre gebraucht, um mich daran zu begeben, nicht? Also dass man weiß, da hat man dann also im Bewusstsein die Formeln, das ist grässlich gewesen, fürchterlich, also Faschismus, also entsetzlich. Aber wenn man da so hineingeht, also und ein Beispiel dieses Tagebuchs und der Briefe von ihm, dann ist das wirklich auch gleichzeitig so ein Blick in die tiefen Struktur der ganzen Familie, der auch natürlich der Gesellschaft, die damalige Mentalität, die vorherrschend war. Nicht? Also auch ich bin so erzogen worden, gehorsam und nicht, dass man lernte, Nein zu sagen, also zivilen Ungehorsam. Das hat es in meiner Erziehung nicht gegeben. Das ist dann erst mit 68, glaube ich, wie bei vielen, also meiner Generation, dann aufgebrochen worden.
Sie haben schon neben Ihrem Schreibtisch kampiert, heißt es, haben 20 Stunden geschrieben, 4 geschlafen. Ihre Frau Dagmar Plötz ist Übersetzerin, eine der ganz Großen aus dem Spanischen, hat die Marquez-Romane zum Beispiel übersetzt. Und ich nehme mal an, sie hat Verständnis für solche Phasen. Stellt sie dann ab und zu nur ein Tablett mit Wasser und Brot vor die Tür? Nehmen Sie tagelang nicht zu sich? Wie darf man sich das vorstellen, wenn Sie in so einem Schreibprozess sind?
Nein, so dramatisch war das nicht. Da hat dann doch der Hunger da gesiegt und ich bin damals aus meiner Kammer runtergestiegen. Aber das ist tatsächlich in einem Fall so gewesen bei diesem, und merkwürdigerweise bei diesem Buch, Der Mann auf dem Hochrad. Und das hat auch sehr viel Biografisches zu tun. Und das Eigentümliche ist, dass ich bei dem Buch besonders viel geträumt habe, also Situationen geträumt habe. Ich träume immer beim Schreiben und notiere mir das auch manchmal. Und wenn ich sehr intensiv träume, weiß ich, dann bin ich auch gut im Schreibprozess, in dem, was ich schreiben will, drin. Aber besonders stark war das eben bei diesem Mann auf dem Hochrad, dieser Großonkel, der Präparator war und in Coburg das Hochradfahren eingeführt hat. Und Tante Anna, die erste wahrlich emanzipierte Frau in Coburg, die auch das Hochrad gefahren hat und die Röcke abgelegt hat und so eine Pluderhose angezogen hat, ein Skandal. Also da habe ich geträumt und da hatte ich die Matratze oben liegen und schlief dann neben dem Schreibtisch und habe dann immer zwischendurch dann notiert oder aufgeschrieben, manchmal auch geschrieben.
1979, da haben Sie den Förderpreis des Bremer Literaturpreises für Ihren Roman Morenga bekommen, den haben Sie auch schon genannt. Das ist ein Roman, der 1904 in Deutsch-Südwest spielt. Da geht es um den Vernichtungskrieg der kolonialen Mächte gegen die Nama und Herero. War diese positive Berührung mit der Stadt Bremen der Grund dafür, dass Sie Werder-Fan geworden und ich glaube auch trotz aller Widrigkeit geblieben sind bis heute?
Ja, dem Verein geht es ja nicht gut. Und ich sehe das immer mit meiner jüngsten Tochter, die ist Ärztin und eine fanatische, wirklich fanatische Werder-Bremen-Anhängerin. Ja, also Bremen hat mir immer sehr gut gefallen. Ich habe da auch einen sehr guten Freund wohnen. Und ich bin immer gern nach Bremen gekommen. Also Bremen, die Stadt gefiel mir einfach. Also das ist eine wirklich wunderbare Stadt. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, aber vor allem, dass es so ein eher linker Verein war. Nicht? Und der, wo im Gegensatz zu Bayern München, den ich ja hier so vor der Nase habe, die Leute, die Spieler auf dem Boden blieben. Also es war nicht dieses Schickimicki und dadurch gefiel der mir einfach sehr gut. Und nicht nur, das trifft nicht nur mich, also durch den Preis, der mir damals, den ich wunderbar fand und der mir auch geholfen hat. Das geht ja, glaube ich, vielen Intellektuellen, die ich kenne, dass die dann so Werder Bremen-Fans sind. Gut, es gibt natürlich, es stimmt natürlich auch wieder nicht, es gibt auch alles Mögliche. Mir gefallen auch die Leute, die den Verein in Uelzen hochhalten, also diese kleinen Vereine.
Also wir wissen, Unterstützung kommt auch aus München, das tut gut. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie intensiv träumen manchmal beim Schreiben oder das getan haben. Und Sie hatten einen babylonischen Albtraum, haben Sie mal geschildert, dass Sie nämlich unter Menschen sind, die Sie nicht verstehen würden. Das ist ja für einen Schriftsteller furchtbar. Gibt es den noch?
Ja, den hatte ich hin und wieder. Und das ist etwas sehr Unheimliches gewesen, dass ich mich nicht mitteilen konnte und dass das immer prekäre Situationen waren und man verstand mich nicht und ich verstand die Menschen nicht. Und ja, ich habe also diesen Traum, den habe ich mehrmals gehabt, also nicht allzu oft, vielleicht 4-5 Mal, aber doch so prägend, dass ich den als einen Schreckenstraum in Erinnerung habe, ja.
Also ich bin sicher, wenn Ihre Lesergemeinde vor Ihnen stehen würde, dann könnte die Ihnen diese Befürchtung nehmen. Denn Sie werden nicht nur verstanden, sondern als Autor ja geliebt und geradezu verehrt. Sie haben auch mal gesagt, ich bin nicht nur ein Erzähler, ich höre gerne zu. Heute haben wir Ihnen sehr gerne zugehört, Uwe Timm. Wir haben viel von Ihnen erfahren. Trotzdem war das nur ein Bruchteil Ihrer reichen Erinnerungs- und Gedankenwelt. Die eröffnet sich in allen Romanen und Erzählungen. Uwe Timm, danke für Ihre Zeit und wir freuen uns auf weitere Bücher.
Dankeschön. Ja.
Das war die Gesprächszeit. Mein Name ist Katrin Krämer.
Bremen 2 Gesprächszeit.